Teil 2 meiner Q&A-Fragerunde aus meinem vorigen Podcast, die mich erreicht haben. Diesmal Frage 11 bis 20, die wir kurz und knackig beantworten. Wenn dich das interessiert, dann freut mich, dass du wieder dabei bist. Nach dem Intro starten wir gleich mit der ersten Frage. Los geht's!
Willkommen bei der Janska, sicher gescheiter, dem Podcast für alle, die smarter heizen, clever sparen und Technik mit Schmäh verstehen wollen. Ewald Janska ist Installateur aus Leidenschaft, deshalb gibt's hier klare Tipps, fundiertes Wissen und echte Erfahrungen. Verständlich, praxisnah und mit einem Augenzwinkern.
So, da ist er wieder, der Podcast, der 14 Tage erscheint. Folge Nummer 16, Q&A-Fragen Teil 2, Frage 11 bis 20 aus meiner Podcast-Folge Die Qual der Wahl, die wir anschließend gestellt wurden. Vorige Woche haben wir schon gehabt, Frage 1 bis 10. Die Resonanz, auch wieder sehr interessant. Es waren wieder einige Fragen dabei, die zusätzlich gestellt wurden. Und offensichtlich ist es so, dass jede Frage wieder eine neue Frage oft aufwirft, beziehungsweise erweitert. Ja, wie gesagt, ich bemühe mich immer, diese Fragen möglichst ausführlich und umfangreich zu beantworten, aber offensichtlich gehe ich das eine oder andere Mal von bestimmten Voraussetzungen aus, die vielleicht so nicht bekannt sind und die mir ja jetzt vielleicht in weiterer Folge auch wieder den einen oder anderen Stoff für neue Podcast-Folgen liefern. So, wir gehen aber gleich in die Frage Nummer 11. Ich will euch nicht und dich nicht jetzt so lange auf die Folter spannen. Frage Nummer 11. Warum soll ich mein Geld für eine Wärmepumpe ausgeben, wenn doch Gas viel billiger ist? Ich glaube, hier ist gemeint, wenn die Installation eines Gasgerätes viel billiger ist und nicht das Gas selbst, weil das Erdgas ist schon teurer im Arbeitspreis als der Strom selbst. Aber ja, das ist eine ganz berechtigte Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird. Ich möchte sie vielleicht so formulieren und so ausführen. Es ist überhaupt, also jetzt aus technischer Sicht, ja, überhaupt nicht notwendig, den Energieträger zu wechseln, von Gas auf Strom, sprich jetzt von einem Gasgerät auf Wärmepumpe. Man kann durchaus einen 40, 50, 30 Jahre alten Gaskessel auch durch ein modernes Gasbrennwertgerät ersetzen. Das geht's nicht. Nicht falsch verstehen, aber es gibt halt bestimmte Voraussetzungen und bestimmte Entscheidungen und bestimmte Einstellungen, die es durchaus rechtfertigen, den Energieträger zu wechseln und eben auf Wärmepumpe umzusteigen. Und das könnte sein, jetzt zum Beispiel die ganze politische Situation, wenn ich mit dieser politischen Situation nicht einverstanden bin, sprich jetzt, wo wir unser Gas einkaufen und daher den Energieträger wechseln möchte, dann ist es diese Entscheidung. Es könnte auch umweltpolitische Entscheidungen geben, indem ich einfach sage, ich möchte einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Und ja, ich bin auch bereit, die Mehrkosten zu bezahlen. Ja, das muss man immer wieder dazu sagen. Es ist, und das brauchen wir jetzt gar nicht schön diskutieren oder schön reden, ja, der Umstieg auf Wärmepumpe ist eine teure Anschaffung, als wenn ich mein Gasgerät austausche. Das ist einmal so. Ich kann mich entscheiden und darf mich auch entscheiden, möchte ich höhere Anschaffungskosten und dann geringere Betriebskosten oder möchte ich geringere Anschaffungskosten und höhere Betriebskosten? Jeder ist in der Lage, das zu entscheiden. Was ich so dann in der Form nicht gelten lasse, ist zu sagen, naja, Wärmepumpen haben dieselben Betriebskosten wie Gasgeräte. Ja, der Meinung kann man sein. Dann würde ich das aber gerne belegt haben. Und weil es nur zu behaupten, ist ein bisschen eine fade Geschichte. Wir wissen aus unseren Erfahrungen, dass das bei weitem nicht so ist. Ja, solange die Differenz der Arbeitspreise und der Energiekosten so ist wie jetzt, dann ist Gas definitiv die teurere Variante als Wärmepumpe und Strom. Aber ja, gut. Ja, also wie gesagt, es steht jedem frei, es zu tun. Man muss es ja nicht aktuell. Nochmal, es gibt keine Gesetzeslage, wo man dazu verpflichtet wird. Aus heutiger Sicht. Und ja, jeder kann selbst entscheiden. Also ich würde es machen unter bestimmten Voraussetzungen. Wie gesagt, wenn die Rahmenbedingungen passen. Aber ja, man muss nicht. Nächste Frage. Bringt mir meine Photovoltaik für die Heizung wirklich was? Definitiv ja. Also ich möchte das Ganze jetzt einmal kurz mit einem Ja beantworten. Bringt mir was? Möchte aber ganz kurz auch darauf eingehen, unter welchen Voraussetzungen es was bringt. Grundsätzlich muss man sich immer die Frage stellen, wann liefert denn die Photovoltaikanlage, sprich die Stromerzeugung auf meinem Dach, die meiste Energie? Jetzt mögen möglicherweise noch viele sagen, im Hochsommer, wenn es am heißesten ist und die Sonne am stärksten scheint, da muss ich sagen, das ist nicht ganz richtig, sondern wenn die Rahmenbedingungen für die Photovoltaikpaneele am besten sind. Und das ist jetzt nicht unbedingt bei 38 Grad Außentemperatur und knallender Sonne, ja, sondern das ist möglicherweise, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie gesagt, Photovoltaikanbieter mögen mich jetzt steinigen oder sonstiges, aber ich sage jetzt einmal, ich schmeiße jetzt einmal ein Zeug aus, 23 Grad Außentemperatur und strahlender Sonnenschein. Glaube ich, bringt die Photovoltaik mehr als im echten Hochsommer, aber dennoch sind das alles Situationen, wo ich halt möglicherweise keine Heizung brauche. Ja, so, und jetzt muss man schon sagen, je wärmer die Außentemperatur, umso weniger bringt mir, oder je weniger Energie muss die Wärmepumpe produzieren, umso weniger nimmt sie auf. Aber es gibt dann schon eine Situation, wo dann die Photovoltaikanlage, wenn sie richtig ausgelegt ist, dann schon den Strom bringt, den ich für die Heizungsanlage brauche. Ja, und ich selbst habe eine Photovoltaikanlage, ich selbst habe eine Wärmepumpenanlage und ich habe in den letzten Jahren es wirklich probiert, wo ist denn so dieser Kalenderpunkt, ja, oder das Datum, wo ich ungefähr oder ab dem Zeitpunkt meine Wärmepumpe genauso viel Strom braucht, wie die meine Photovoltaik als Überschuss liefert, beziehungsweise ich lasse meine Wärmepumpen dann nur bei Photovoltaiküberschuss laufen und mit dem Photovoltaiküberschuss. Und da muss ich sagen, da sind wir ungefähr bei Anfang April oder Ende März, je nach Saison, je nach Witterung. Und hinten hinaus sind wir schon bei Mitte Oktober, Ende Oktober. Das heißt, wir schaffen schon, wenn ich jetzt sage, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, ja, 7 Monate oder 8 Monate rein über den BV-Strom zu fahren und die 4 Monate im Winter, ja, nicht besser, aber wenn es jetzt so wie jetzt ganzen Jänner nebelig ist und du 8 Wochen fast keinen Sonnenstreu hast, ja, da bringt es halt einfach nichts. So fair muss man sein, dass man genau in der Hauptheizsaison die wenigste oder eigentlich gar keinen Strom vom Dach haben. Ja. Aber sobald die ersten Sonnenstrahlen wieder rauskommen, ich spreche jetzt von Anfang März, Ende Februar, da kann die Wärmepumpe schon Strom von der PV wieder beziehen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt bringt schon was. Das heißt, alle, die sagen, wenn ich eine Wärmepumpe habe, brauche ich unbedingt eine Photovoltaikanlage und umgekehrt, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, dann muss ich mir unbedingt eine Wärmepumpe kaufen. Freunde, na, ja, ist nicht so. Aber jetzt auf die Frage zurückzukommen, bringt es mir was? Ja, definitiv, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß und in dem Umfang, den man vielleicht gerne haben möchte, beziehungsweise den man sich gerne wünschen würde. Gut, nächste Frage. Sind wir beim Strom nicht genauso abhängig wie beim Gas? Ja, natürlich sind wir das. Das ist schon richtig. Und jeder, der sagt, ich bin dann vom öffentlichen Markt nicht abhängig und ich kann mir Inselanlagen bauen, ja, in der Theorie funktioniert's. Aber wie halt bei so vielen Sachen sind wir auch am Energiemarkt abhängig. Ich bin abhängig von den Nahrungsmitteln, ich bin abhängig von der Kleidung. Also da kann ich auch nur das mir beschaffen, was mir der Markt liefert. Außer ich bin irgendwo am Bauernhof, bin 24/7 Selbstversorger, habe vielleicht noch mein eigenes Holz im Wald, wo ich schläge, und kann mir schon einen gewissen Autarkiegrad selber basteln. Das ist schon richtig, aber generell ist es schon so, dass wir von Strom und Gas gleichermaßen abhängig sind. Wobei, eines muss ich schon sagen, auf der Stromseite habe ich ein bisschen mehr an Flexibilität. Ich kann mir möglicherweise meinen Strom selbst zum Teil selbst produzieren. Wir haben es gerade bei der vorigen Frage beantwortet. In der kalten Jahreszeit unmöglich, geht's nicht, muss ich kaufen. Aber sonst in der Übergangszeit, da bin ich durchaus in der Lage, mir das selber zu produzieren, beziehungsweise mir selbst einen Teil zu liefern. Ja, Inselanlagen ist mir persönlich jetzt keine bekannt, die völlig autark heizt mit Strom, sprich über Wärmepumpe, kenne ich nicht. Persönlich wird es aber mit Sicherheit geben, also kein Thema. Aber das sind so Ausnahmefällen, würde ich sagen, und da sind die Investitionskosten für solche Anlagen schon sehr, sehr hoch. Aber ja, um die Frage zurückzukommen, wir sind bei Strom genauso abhängig wie im Wesentlichen beim Gas. Ich kann es nur ein bisschen leichter richten und ich kann Tarife vielleicht noch ein bisschen leichter optimieren, weil die Zulieferanten von Strom bisschen mehr sind als beim Gas. Da bin ich von der Lieferkette ein bisschen eingeschränkter. Deswegen, ich bin schon ein bisschen flexibler, aber ja, ich muss die Frage mit Ja beantworten. Wir sind beim Strom genauso abhängig wie beim Gas. Gibt's keine andere Alternative. Im Übrigen bei Pellets auch. Ja, außer ja bei eigener Pelletsproduktion dann nicht, aber ansonsten bin ich's. Der einzige Energieträger Holz, Scheitholz, wo ich aus dem Wald machen kann. Da bin ich es nicht, aber ansonsten bei allen anderen Energieträgern bin ich schon. Nächste Frage. Macht die Heizung wirklich einen Unterschied beim Hauswert? Hauswert, Entschuldigung, wenn ich das undeutlich gesprochen habe. Ich würde sagen, solange ich drinnen wohne und der Verkauf nicht im Raum steht, ja, aber wird wesentlich den Verkaufswert oder den Hauswert jetzt nicht so extrem beeinflussen. Werde ich irgendwann einmal in den Verkauf meiner Liegenschaft gehen oder muss sie veräußert werden oder wird sie veräußert, dann kann man es schon so sehen, ja, durchaus. Wenn ich zwei Liegenschaften habe, die an und für sich gleich lukrativ und auch attraktiv für den Käufer sind, dann kann ein Heizsystem schon darüber entscheiden, welches der Häuser leichter am Markt zu verkaufen ist und welches schwerer am Markt zu verkaufen ist. Ich sage jetzt einmal, ein Mittelklassehaus aus den 80ern oder 90ern mit einer Ölheizung wird sicher, wenn es jetzt nicht eine Top-Lage ist, ja, und jemand dieses Hausjuwel haben möchte unbedingt, wird aber mit Sicherheit länger am Markt sein, als wenn der schon umgerüstet ist auf Fußbodenheizung zum Beispiel und auf Wärmepumpenanlage, dann wird diese Liegenschaft möglicherweise schneller vom Markt gehen, weil es zukunftssicherer ist und der Kunde oder die Kundin keine weiteren ich sage jetzt einmal, Investitionskosten in diese Hausliegenschaften hat. Ja, also macht die Heizung wirklich einen Unterschied beim Hauswert? Ich würde sagen, ja. Nicht immer, aber immer öfter. Und ja. Nächste Frage, sind Förderungen real oder nur Papierkram? Es ist schon durchaus immer wieder eine Herausforderung, sich in der Förderlandschaft zurechtzufinden. Aber ja, die Förderungen sind real. Das heißt, auch aufgrund unserer Erfahrung, meiner Erfahrung in der Vergangenheit, ist es schon so, dass die Förderungen durchaus durchgängig und auch fleißig ausbezahlt werden. Ja, also dort, wo ich bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wo du jetzt zuhörst, aber bei uns in Österreich, die aktuelle Bundesförderung ist ja eine zweistufige Förderung, das heißt zuerst registrieren, dann bekomme ich die Registrierungszusage und im zweiten Schritt reiche ich dann die Förderung komplett ein und mache dann meinen Förderantrag komplett. Das heißt, wenn ich hier diese diese Registrierungszusage und die Förderzusage bereits habe, dann kann ich auch ausgehen, dass ich sie dann in der Umsetzung auch bekomme, wenn ich die Rahmenbedingungen, die ich damals bei der Registrierung angegeben habe, auch wirklich einhalte. Das heißt, mir persönlich in meinem Umfeld ist keine Förderung jetzt bekannt, die nicht gewährt wurde. Ich würde sagen, Förderungen sind real, sie sind schön, sie sind abzuholen, sie sind, solange sie zur Verfügung sind, rate ich jedem, sie zu nutzen, wenn sie schon da sind. Bei der aktuellen Fördersituation heißt es schnell sein, aber auch hier Unterstützung vom Installateur, der sollte eigentlich wissen, wie man hier mit diesen Förderungen umgeht. Nächste Frage. Gas ist doch bewährt, warum sollte ich etwas ändern und riskieren? Ja, richtig, Gas ist bewährt, aber es ist schon so, wenn ich etwas verändern will und wenn ich etwas nachhaltig verändern möchte, dann muss ich einmal, wir in der Persönlichkeitsentwicklung sagen wir mal, raus aus der Komfortzone. Das kennt jeder, wenn ich in meinem Leben etwas verändern will, dann muss ich einen Schritt außerhalb des Üblichen gehen. Das ist so, das wissen wir. Und so ist es auch bei der Heizung. Wenn ich etwas verändern möchte, sprich jetzt etwas nachhaltig für die Umwelt, nachhaltig für die Nachkommen, nachhaltig für meine finanzielle Situation, für meine Betriebskosten, weil ich vielleicht in meiner Pension geringere Betriebskosten haben möchte, dann muss ich den Weg aus meiner Komfortzone gehen, ist so, und ich würde jetzt nicht das Wort riskieren in den Mund nehmen, aber etwas verändern. Und wenn ich es nicht machen möchte, ich habe es diese Folge schon vorher oder in der vorigen Folge gesagt, ich muss es ja nicht, aktuell zwingt mich niemand, aber wenn ich bestimmte Rahmenbedingungen ändern möchte, wenn ich zukunftsfit sein möchte, wenn ich in eine andere sichere Technik wechseln möchte, dann muss ich den Schritt gehen und dann muss ich, und wenn du das als Riskieren siehst und wenn du das meinst, dass es Riskieren ist, dann ja, dann kann man es als solches bezeichnen, dann muss man etwas riskieren und in ein anderes System wechseln. Aber man kann auch im Gas bleiben. Also diese Frage, warum, wenn Gas bewährt ist, du etwas riskieren solltest, muss ich ebenfalls mit der Frage, mit der Antwort machen. Du musst ja nicht. Ja, also aktuell. Nächste Frage. Hab ich bei Pellet ständig Dreck im Keller? Gute Frage. Wie beantworte ich das jetzt? Es ist möglicherweise im Keller, dadurch, dass es ein Holzbrennstoff ist, mit mehr Belastung zu rechnen als mit Gas und mit Wärmepumpe. Was jetzt deinen sprichwörtlichen Trick betrifft. Es ist so, wenn ich ein Pelletslager habe und dieses gefüllt wird, dann ist es schon so, dass es durchaus zu einer Staubentwicklung kommt. Wenn ich mit Sackware arbeite, staubt es genauso. Ich habe Asche, ich muss schauen, dass ich die Asche im Aschebehälter ohne Probleme. Ich meine, es gibt auch Pelletskessel mit Aschenlade, da muss ich es ausladen. Also es ist ungefähr so wie ein bisschen sauberer als bei einem normalen Allesbrenner oder Holzvergaser. Aber ich arbeite mit Holz. Aber ich würde es jetzt nicht gleich als Dreck im Keller bezeichnen. Es ist durchaus Holz in einer sauberen Verbrennung, ja, weil sie kontrolliert ist, diese Verbrennung. Also da gibt es nicht allzu viel Staub unten. Lediglich, ja, wie gesagt, beim Befüllen, beim Reintragen, beim Raustragen. Wenn das für dich Dreck in dieser Form ist, dann ja, ein bisschen. Aber jetzt nicht so, dass man einen Wohnkeller zur Staubhölle macht. Also so würde ich das nicht bezeichnen. Wenn man auf bestimmte Sachen Rücksicht nimmt und schaut, dass man eben diese Staubschutzmaßnahmen und Vorkehrungen trifft und alles so richtig baut, dann würde ich sagen, ist es eine ähnlich saubere Geschichte wie Gas und Wärmepumpe. Nächste Frage. Was, wenn ich mich falsch entscheide? Gute Frage. Ich glaube, ich habe es in einer der vorigen Folgen gesagt, ich bin der Ansicht, es gibt keine falsche Entscheidung. Wenn ich mich bewusst falsch entscheide, obwohl ich es besser wüsste, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde ich diese Frage nicht verstehen, dann muss ich sagen, du bist selbst schuld. Da kann man dir einfach nicht helfen. Ja. Ich versuche wirklich in meinem Podcast-Reihe und in meinen Podcasts wirklich möglichst viele Informationen zu liefern, möglichst diese Informationen umfangreich zu liefern. Das heißt, wenn du dir diese Podcasts anhörst und aufgrund von Basis von diesem Podcast entscheidest, dann denke ich jetzt einmal, dass es grundsätzlich keine falsche Entscheidung gibt, die du triffst. Du triffst die Entscheidung auf Basis deines Wissens jetzt. Ob deine Entscheidung richtig oder falsch sein wird, werden wir oder wirst du in 5 oder 10 Jahren oder in 15 Jahren wissen. Und das ist bei allen Entscheidungen so. Die können falsch sein, sie können aber auch total richtig sein. Und ich möchte mich jetzt nicht anmaßen zu sagen, das und das ist die richtige Entscheidung. Und wenn du dich falsch entschieden hast und du in 10 Jahren draufkommst, dann sage ich, eine Heizungsanlage hat heutzutage eine prognostizierte Lebensdauer von wahrscheinlich ungefähr 20, 22, 23 Jahre. Das heißt, du hast spätestens in 22 Jahren wieder die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Du hast mehr Erfahrung, du hast dann mit Sicherheit mehrere Sachen überlegt. Die Situation wird sich geändert haben, die wirtschaftliche Situation wird sich geändert haben, die Technik wird sich verändert haben, die Energiesituation wird sich verändert haben, politisch wird sich was verändert haben. Also, ja, wir wissen es nicht und deswegen entscheide. Ich habe irgendwann gepostet, auf Facebook glaube ich, die schlechteste Entscheidung ist, keine zu treffen. Das war nicht ich, der das gesagt hat, sondern unbekannt, jetzt weiß ich nicht, wer es gesagt hat, aber das war schon eine sehr gescheite Aussage. Das heißt, es hinauszuschieben ist mit Sicherheit keine Lösung, weil die Entscheidung dann nicht einfacher, leichter und besser wird, sondern entscheide jetzt, steh zu deiner Entscheidung und in 10 Jahren wirst du wissen, ob sie richtig war. Also, es kann nichts passieren, wenn du dich nicht grob fahrlässig für oder gegen etwas entscheidest, obwohl du es besser weißt. Gut, nächste Frage. Muss ich mich mit Apps und Technik beschäftigen? Nein, musst du nicht. Die schöne Geschichte ist, die modernen Heizungsanlagen können es schon, du musst es aber nicht machen. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du dich mit Technik und Apps beschäftigen. Du kannst deine Anlage mittlerweile ins Internet einbinden, du kriegst es aufs Handy, du kriegst die Störmeldung aufs Handy bei gescheiten Anlagen. Also, wenn du ein technikaffiner Mensch bist, dann sehr, sehr gerne. Ja, dein Installateur hilft dir dabei, aber du musst es nicht. Die Technik läuft im Hintergrund. Du hast noch immer ein Rädchen, wo du Plus und Minus schalten kannst, wo du relativ einfach deine Anlagen kontrollieren und steuern kannst. Das heißt, du musst dich nicht mit Apps und schwierigen menügeführten Programmen oder sonstigen Sachen beschäftigen. Es geht auch einfacher, wenn man es weiß, wie immer. Immer so, oder? Ja. Und jetzt kommen wir wirklich schon zur letzten Frage. Wem soll ich glauben, jeder sagt etwas anderes? Oh, eine spannende Frage, die ich dir... Was kann ich dir in dieser Frage mitgeben? Eine ähnliche Antwort wie bei der vorherigen Frage, wo ich sage, wenn du recherchierst, wenn du dich selbst mit dem Thema auseinandersetzt, wenn du Podcasts hörst, wenn du meinen Podcast hörst, wenn du zwischen den Zeilen möglicherweise liest, dann bist du im Vorfeld möglicherweise schon sehr gut informiert und wahrscheinlich besser informiert als 80% der anderen, die sich ebenfalls mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, alle Informationen, die du von anderer Seite bekommst, kannst du für dich mit Sicherheit relativ leicht abschätzen und kannst du relativ leicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Und wenn du jetzt mit anderen, wie soll ich sagen, mit Installateuren oder deinen Professionisten zu tun hast, dann ein Tipp vielleicht, so Aussagen wie, das machen wir schon, das wird schon irgendwie gehen, haben wir schon immer so gemacht, und das sind jetzt nicht unbedingt Aussagen, die auf vertrauensbildende Maßnahmen hinweisen. Ja? Jemand, der dir Berechnungen vorlegt, der dir sagt, schau und schau, und der auch Entscheidungen und Aussagen begründen kann, warum und wieso das ist, und wenn das auch nachvollziehbar für dich ist, dann sind es schon ziemlich gute Partner. Und wenn er dann noch auf Risiken auch noch hinweist, oder dir sogar erklärt, was die Nachteile sind, dann ja, würde ich sagen, bist du schon ganz, ganz gut unterwegs, und dann kann man dem vis-à-vis schon das glauben, was er sagt. Also kurz zusammengefasst, wem soll ich glauben, jeder sagt was anderes. Ja, es wird nicht drum herum kommen, dass du deine eigene Meinung bildest und dich in verschiedenen Quellen und in verschiedenen Situationen auch dementsprechend informierst. Dann wird es für dich ziemlich einfach sein, für dich ein Bild zu machen und ja, auf Basis dessen du deine Sachen entscheiden kannst. So, wir sind durch. Frage Nummer 20 war das. Die letzten zwei Folgen haben wir jetzt einiges an Fragen kurz beantwortet. Wie jede Woche, also wie nach jeder Folge, sage ich auch jetzt danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass was dabei war. Wenn du Fragen hast, einfach mir stellen auf diversen Kanälen, wie entweder hier auf den Plattformen, wo du mich gerade hörst, oder einfach auf meiner WhatsApp-Line. Schreib mir die Frage. Ich werde sie in den nächsten Wochen dann sehr, sehr gerne beantworten, aufnehmen in meine Sammlung, in meine Fragesammlung, die ich noch vor mir habe in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und ich hoffe dann, dass du dann auch dann noch dabei bist, wenn es wieder heißt. Der Janska, sicher gescheiter, und für heute verabschiede mich. Ciao, Baba, Servus. Das war's für heute bei Der Janska, sicher gescheiter. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like, eine Bewertung, einen Kommentar oder du abonnierst den Kanal. So verpasst du keine weiteren Tipps und wichtige Infos. Du hast Fragen oder ein Thema, das dich beschäftigt? Dann schick mir gerne eine Nachricht an office@janska.at oder auf unsere WhatsApp-Line unter 0676 700 55 10. Vielleicht ist deine Frage ja auch schon das nächste Mal dabei. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein könnte, dann leite sie einfach weiter. Teilen macht nicht nur Freude, sondern könnte auch Geld sparen helfen. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, der Janska sicher gescheiter.